Herzlich willkommen zu Läuft, dem Podcast von EPD Medien und Grimme-Institut. Unsere heutige Gästin Cornelia Holsten war schon einmal in Läuft zu hören. Und zwar im zweiten Teil unserer Doppelfolge zum Marienhof-Schleichwerbeskandal. Damals wie heute ging es um InfluencerInnen. Holsten ist Direktorin der Bremischen Landesmedienanstalt Brema. Sie kennt sich wie kaum jemand anderes aus mit den regulatorischen Rahmenbedingungen, in denen die Personen agieren, denen auf sozialen Medien Tausende, Hunderttausende oder sogar Millionen Menschen folgen. Ein Thema, mit dem sich Holsten bei InfluencerInnen schon länger beschäftigt, sind die sogenannten Family-Influencer. Und dort vor allem der Schutz sehr kleiner Kinder im Alter von 0 bis 5 Jahren. Jetzt gibt es dazu auch Wissenschaft. Das Hans-Bredow-Institut hat im Auftrag der Bremer und von 4 weiteren Landesmedienanstalten die Postings von über 350 Social-Media-Accounts ausgewertet. Der Fokus? Werden Kinder im Kleinkindalter gezeigt? Wenn ja, wie? Und wie kann man alle Beteiligten besser für das Thema sensibilisieren?
Na dann los!
In diesem Video der ehemaligen Berlin-Tag-und-Nacht-Schauspielerin und heute Influencerin Anne Wünsche, die 1 Million Follower hat, sieht man, wie das knapp 4-jährige Kind im mallorquinischen Garten Ostereier sucht. Die meiste Zeit sieht man es von hinten, aber einmal dreht es sich um und sieht seine filmende Mutter an. In diesem Moment erscheint ein Bären-Emoji über dem Gesicht, das Recht am eigenen Bild des Kindes bleibt gewahrt. Damit gehört Wünsche zu den rund 2/3 der untersuchten Influencer, die ihre Kinder in Fotos und Videos unkenntlich macht. Das übrige Drittel, darunter einige der reichweitenstärksten Accounts, zeigt seine Kinder gerne auch mit Gesicht. Die Kinder sind KomparsInnen und NebendarstellerInnen im Leben ihrer berühmten Eltern. Authentizitätsnachweis, Interaktionsaspekt und Community-Verstärker, wie die AutorInnen um Claudia Lampert und Stefan Dreier schreiben. Gemeinsam mit anderen persönlichen Daten, zum Beispiel Namen und Geburtsdatum, lassen sich die Kinder auf diese Art eindeutig identifizieren. Es entsteht ein dauerhafter Fußabdruck der Person im Netz von Geburt an, der von verschiedenen Akteuren ausgenutzt werden kann. Von Plattformen durch das Erstellen von datengetriebenen Profilen bis hin zu Dritten mit bösartigen Absichten. Es handelt sich um eine, Zitat, systematische Öffnung eines kindlichen Privat- und Schutzraums gegenüber einer unbestimmten, nicht kontrollierbaren Öffentlichkeit, heißt es in der Studie. Nicht zuletzt selbst als Vater hat mich auch bedrückt, wie die AutorInnen weitere Risiken schildern, denen Kinder ausgesetzt sind, die ab Säuglingsalter zur Selbstinszenierung ihrer Eltern gehören. Selbst wenn sie darin nicht zentral sind. Die Kinder werden zum Teil der Marke. Die Zeit, die sie mit ihren Eltern verbringen, muss zum Teil ökonomischen und Aufmerksamkeitslogiken folgen. Ausgerechnet die engsten Bezugspersonen sind quasi gleichzeitig Arbeitgeber. Oft in den privatesten Situationen. Deswegen gehört zur Studie auch eine umfangreiche Begutachtung der aktuellen Rechtslage und regulatorischen Handhabe für dieses Thema. Von Jugendmedienschutz bis Arbeitsschutz. Und deswegen mündet das Ganze am Ende auch in eine Reihe von Handlungsempfehlungen für verschiedene Adressaten. Gesetzgeber, Werbewirtschaft, aber auch die InfluencerInnen selbst und die Medienanstalten, die sie regulieren sollen, soweit sie das können. Mit Cornelia Holsten wollte ich vor allem über diese Fragen sprechen. Was können die Erkenntnisse aus der Studie für Folgen haben? Was sollten sie für Folgen haben? Und wie sehen die Erfolgsaussichten aus? Und wo wir schon bei Social Media sind, ich schaue mir diesen Monat auch in der Medienkritik mal ein Kurzvideoformat an. Es heißt Know Your Bro, stammt von BR Puls und soll junge Männer empathischer machen. Das gibt es nach dem Interview. Mein Name ist Alexander Matzkeit. Schön, dass ihr zuhört. Hallo Frau Holsten.
Hallo Herr Matzkeit, danke für die Einladung.
Diese Studie, was ist für Sie da das wichtigste Ergebnis?
Also ich glaube, das Wichtigste für mich persönlich ist, dass dieser Satz, ach, das ist ja nur so ein Nischentrendthema von jungen Familien, widerlegt ist. Und dass wir zeigen konnten, also wir sind ja mit 5 Landesmedienanstalten losgegangen und haben dieses Forschungsprojekt durch das Leibniz-Institut, Hans-Bredow-Institut geschafft, auf den Weg zu bringen, dass wir belegen konnten, dass wirklich ganz schön viele Postings klar erkennbare Kinderdarstellungen beinhalten und vor allem, dass damit eine ungeheure Reichweite erreicht wird und geschaffen wird. Die Zahlen sind da wirklich sehr beeindruckend. Und das belegt, das Thema existiert tatsächlich.
Ich finde auch, man bekommt beim Lesen der Studie fast so ein bisschen den Eindruck, dass sich die AutorInnen immer wieder gegen Leute wappnen wollen, die sagen, ach, das ist doch alles gar nicht so wild.
Ich glaube, das ist nicht so sehr der Punkt, das ist nicht so wild, sondern was wir im Vorfeld immer wieder erlebt haben, war natürlich, dass Menschen, die nicht genau in der Bubble junger Familien sind, das nicht in ihrem Feed haben und sich das deswegen gar nicht vorstellen konnten, dass es sowas gibt. Also ich will damit sagen, wenn es jetzt zum Beispiel auf Social Media Abbildungen gäbe von kleinen Kindern, die an der Bierflasche nuckeln, würde das sofort einen Aufschrei geben, weil jeder Mensch weiß, Bierflaschen und Bier zu trinken ist für Babys nicht so gesundheitsförderlich. Aber diese speziellen Feeds, die ja häufig damit zu tun haben, welche Windelsorte ist die beste oder welchen Babybrei gibt es oder welche neue Falttechnik vom Babytuch kann ich befolgen, das ist halt einer großen Gruppe Menschen überhaupt nicht klar gewesen.
Sie sind dem Thema ja, wie ich schon gesagt habe, schon länger auf der Spur. Sie haben auch schon vor 6 Jahren in Epidemedien mal einen Artikel dazu geschrieben. Und interessant finde ich, dass einige der Empfehlungen, die sich jetzt in der Studie finden, dort in dem Artikel schon als Fragen formuliert waren. Also sollten wir nicht vielleicht das und das verbieten oder sollten wir vielleicht nicht in diese Richtung wirken? Also haben Sie sich im Grunde die Studie beauftragt, die Ihnen das rausgibt, was Sie gerne haben wollten?
Nein, so war das bestimmt nicht. Nochmal, ich war nicht alleine, wir waren mit mehreren und die Studie wurde ja auch unabhängig vom Ergebnis beauftragt. Dass das jetzt schon sehr ähnlich dem ist, was am Anfang mal noch meine Gedanken waren, hat wahrscheinlich einfach damit zu tun, dass es nun mal so ist und dass es rechtlich nun mal bestimmte Bereiche gibt, die zu berücksichtigen sind. Und das hatte ich damals bei meinem Aufsatz für EPD noch gar nicht mit berücksichtigt, dass es halt auch ganz viele Punkte rund ums Kindeswohl gibt, die im Familienrecht eine Rolle spielen. Also man kann das immer weiterdenken. Ich gebe aber zu, dass ich vor 6 Jahren, ehrlich gesagt, nie auf die Idee gekommen wäre, dass das Thema oder dass das Problem immer noch existent ist. Damals habe ich gedacht, das wird doch jetzt schnell gelöst und das ist ja so einfach und so klar. Da werden die Agenturen schon ganz schnell drauf achten und dann ist es nicht mehr. Aber das, was gut klickt, hält sich halt manchmal sehr hartnäckig.
Wenn wir uns jetzt diese Handlungsempfehlungen der StudienautorInnen mal anschauen, ich fand es wirklich interessant, dass der Haupthebel zu sein scheint, dass man sich wirklich mal das Jugendarbeitsschutzgesetz anschaut. Und wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es so 2 Wege, die man gehen kann. Sie können mich gerne gleich korrigieren. Die eine Möglichkeit wäre, dass man einem französischen Vorbild folgt. Dort gibt es wohl seit einiger Zeit deutlich höhere Hürden überhaupt, um Genehmigungen zu bekommen, Kinder für InfluencerInnen arbeiten zu lassen. Ich sage das jetzt mal so in Anführungsstrichen. Und auch das Geld, was damit verdient wird, muss zu großen Teilen auf Treuhandkonten eingezahlt werden, zum Beispiel so, dass es den Kindern zugutekommt. Die andere Möglichkeit, die skizziert wird in der Studie, ist, dass man es den Influencern sogar einfacher macht, Ausnahmegenehmigungen zu bekommen, damit sie sich überhaupt mal mit dem Thema auseinandersetzen und dass man das dann als Einfallstor nimmt, um sie aufzuklären. Habe ich das richtig verstanden?
Was die Treuhandlösung angeht, das gibt es in Frankreich, das gibt es auch in den USA, in ein paar Bundesstaaten schon ewig lange. In Frankreich ist das Gesetz meines Wissens nach noch nicht scharf geschaltet. Also da gibt es noch keine Möglichkeit zu evaluieren, ob das auch funktioniert hat. Grundsätzlich könnten Eltern das in Deutschland natürlich auch jetzt schon machen und so ein Treuhandkonto zugunsten der Kinder einrichten mit den Einnahmen aus solchen kommerziellen Tätigkeiten. Denn das ist mir auch nochmal ganz wichtig, an dieser Stelle zu betonen, es geht für uns nicht um ein allgemeines Kinderverbot auf Social Media. Wir haben uns angeguckt, die kommerzielle Verwertung von klar erkennbaren Kinderaufnahmen. Und das ist noch was anderes, als dass Kinder im Internet verboten werden. Das wollen wir nicht. Und zurück zum Jugendarbeitsschutzgesetz. Ich glaube persönlich, dass der einfachste Weg darin bestehen könnte, die Regelungen, die zum Beispiel gelten, wenn ich am Set tätig bin, wenn der Kinderarzt nochmal draufschauen muss, wenn das Jugendamt sein Go geben muss. Und erst wenn diese Dokumente vorliegen, dann darf auch ein Kind, ein Kleinkind am Set gefilmt werden, dass das auch für Social Media anwendbar erklärt wird. Das ist so ähnlich auch in den USA, in einem Bundesstaat dort gemacht worden. Und das, glaube ich, ist der einfachste Weg. In der Studie wird geschildert, man könnte es noch ein bisschen einfacher machen, indem man so eine Art Anzeigepflicht generiert statt einer Genehmigungspflicht, um die Eltern noch mehr zu motivieren, jetzt nicht einen langen Behördenumweg gehen zu müssen. Aber vorher müssen wir überhaupt erstmal sowohl die Behörden als auch die Eltern alle darüber aufklären, dass es nun mal hier wirklich Handlungsbedarf gibt. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob schon alle Jugendämter das wirklich auf dem Schirm haben. Nochmal, weil das eben ursprünglich ein Thema war, was nur in bestimmten Feeds auftaucht, die sich damit beschäftigen. Mhm. Und wenn jetzt jemand nicht gerade ein junges Kind hat oder ein junges Enkelkind, dann kriegt die Person davon vielleicht gar nichts mit.
Sehen Sie denn, dass es da bei den gesetzgebenden Organen ein Momentum für gibt eventuell?
Ja, da hat sich das Bewusstsein extrem verbessert. Es gibt dazu sogar auch ein Dokument der Kinderkommission. Der dortige Vorsitzende ist auch sehr engagiert in dem Thema. Da stelle ich schon fest, dass sich die Politik viel stärker dafür interessiert und auch bereit ist, sich zu engagieren. Ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass sehr unterschiedliche Bereiche betroffen sind. Also einmal das Jugendarbeitsschutzgesetz, dann das Familienrecht. Das sind unterschiedliche Ressorts, die sich damit dann beschäftigen. Die müssen dann halt alle gut zusammenarbeiten. Und es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, dass die Länder den Jugendmedienschutzstaatsvertrag anpassen. Das sind dann noch wieder andere Handelnde. Und deswegen hoffe ich, dass da dieser Schwung, den ich im Moment meine, dort zu spüren, dass der schön bleibt und dass der in Taten umgesetzt wird.
Aus der Studie jetzt sozusagen als Ergebnis rausgekommen sind ja auch zwei Seiten mit Handlungsempfehlungen für Family-InfluencerInnen von 4 Landesmedienanstalten. Können Sie nochmal zusammenfassen, was Sie jetzt der Meinung sind, was da so die wichtigen Punkte sind, die da drin stehen?
Ja, bei den Handlungsempfehlungen für die Family-InfluencerInnen geht es vor allem nochmal darum, zu sensibilisieren. Stellt, egal was ihr tut, immer das Kindeswohl an erste Stelle. Es gibt durchaus viele, die sich das einfach nicht vorstellen können. Das ist doch häufig so bei Gefahren, dass man denkt, naja, mir wird das schon nicht passieren. Also unsere Bilder, die werden schon nicht im Darknet landen, die werden schon nicht in den Händen von Pädophilen landen. Und natürlich kann man auch als Family Influencer die Position vertreten, naja, wenn jetzt diese Bilder, die ich in gutem Glauben veröffentlicht habe, wenn die von einem Pädophilen aufgegriffen werden und zu schlechten Zwecken verwendet werden, dann ist das ja eigentlich das Problem des Pädophilen und nicht meins oder unsers. Und ich glaube, dass man hier auch ein bisschen die Influencer-Familien aus der Sorglosigkeit rausholen muss und nochmal schildern muss, die können da landen. In Zeiten von Deepfakes gibt es quasi keinen Schutz davor. Und überlegt nochmal, wie ihr mit leichten Möglichkeiten solche Risiken vermeiden könnt, indem beispielsweise nicht gezeigt wird, wie das Kind den Babybrei in den Mund geschaufelt bekommt, sondern indem man den Hochstuhl und das Glas Babybrei abbildet. Dazu muss es nicht unbedingt diese Szene geben, die vielleicht für andere Zwecke noch missbraucht werden kann oder die vielleicht ein Kind auf gar keinen Fall von sich selbst im Netz finden will, wenn es selbst 14 Jahre alt ist. Denn dann kommt ja erst der peinliche Moment, wo Kinder das realisieren, wo sie vielleicht von anderen drauf angesprochen werden. Und die Vorstellung, ne, jemand kommt neu in die Klasse und dann hat jemand gefunden, keine Ahnung, von einem Klassenkameraden die Töpfchenfotos auf dem elterlichen Account, dann ist ja jedem klar, das kann keinen Spaß machen für das betroffene Kind.
Und gleichzeitig, die zweite Seite bezieht sich auf Werbewirtschaft und Agenturen. Funktionieren diese Selbstverpflichtungen? Gab es da schon Gespräche im Vorfeld? Sehen Sie da wirklich eine Erfolgschance?
Ja, das tue ich. Ich durfte einer Agentur, die sich hauptsächlich auf kinderbezogene Produkte konzentriert, tatsächlich auch schon im letzten Jahr dabei behilflich sein, so eine Kinderschutzklausel aufzunehmen. Und die haben das sehr stolz in ihre Verträge reingenommen, weil es natürlich auch eine gute Haltung zeigt, wenn die Agentur nochmal darstellen kann, wie wichtig ihr Kindeswohl und der Schutz der Kinder ist. Und das weiß ich auch von anderen Agenturen, die da durchaus selbst bewusst sich hinstellen und sagen, dann verzichten wir lieber auf den einen oder anderen Auftrag, wenn der Hersteller unbedingt möchte, dass ein sehr kleines Kind 5-mal umgezogen in 7 verschiedenen Posen für, keine Ahnung, eine Strampelhose Werbung macht.
Auch in der Studie stehen mehrere Vorschläge so für so positive Verstärker, also dass man zum Beispiel so Exit-Strategien anbietet, was ich einen interessanten Begriff finde in dem Zusammenhang, aber durchaus nicht unpassend. Oder auch so Vertrauenssiegel für Profile, sozusagen, dass man nach außen hin kenntlich machen kann, man hält sich an die Regeln, auch als Influencerin. Der Zyniker in mir möchte da immer sagen, das ist doch den Leuten egal, solange sie Geld verdienen können.
Wie gut, dass ich ganz wenig Zynisches in mir habe. Da kann ich jetzt ein paar Punkte aufzählen, um hoffentlich den Zyniker wieder in die Hundehütte zu schicken. Denn wenn wir nicht anfangen, Alternativen zu schaffen, alternative Verhaltensmöglichkeiten, dann hört das ja nie auf. Und ja, das stimmt, dass natürlich Geld verdient werden soll. Und ja, das größte Dilemma ist, dass die Eltern gleichzeitig Fürsorgende sind für ihre Kinder und ManagerInnen. Aber was auch stimmt, ist, dass alle Eltern in dieser Family-Influencer-Szene genauso ihre Kinder lieben, wie wenn sie nicht Family-Influencer wären. Also das ist ja auch ein ganz großer Anteil an, ich bin damit aufgewachsen auf Social Media, die Bilder von mir sind da, jetzt habe ich ein Kind, das heißt, ich begleite die Schwangerschaft, die Geburt, die ersten Entwicklungsschritte des Babys und da geht es ja nicht darum, das Kindeswohl ist mir egal, sondern die Abwägung bewegt sich in so einem Punkt, es wird schon nichts passieren, so wie wenn Menschen nochmal schnell über die rote Ampel huschen, um die Straßenbahn zu kriegen. Und das geht halt mal gut. Wir wissen aber alle nicht immer. Man hat da keine Gewähr drauf. Und deswegen ist es so wichtig, hier nicht zu sagen, naja, man könnte ja jetzt auch sagen, die allermeisten machen es schon richtig. Ist ja auch ein Befund der Studie. Also 2/3 der Postings, die Kinderbilder überhaupt beinhalten, da sind die Kinder nicht klar erkennbar, sondern die huschen so durchs Bild oder sind irgendwie von hinten zu sehen oder so. Und 1/3 macht es eben nicht. Nun bin ich persönlich der Meinung, 1/3 ist 1/3 zu viel, denn da stecken ja auch lauter Kinder, das hört sich jetzt so pathetisch an, Kinderschicksale hinter, aber ich glaube schon, wir wissen von Kinderstars, dass das viel mit der Seele macht. Und ich persönlich glaube eben, das macht auch viel mit der Kinderseele, wenn man in der Zeit, in der andere krabbeln lernen, 5 Stunden vor einer künstlichen Beleuchtung im Shooting umgezogen wurde und das Kind eben noch nicht in der Lage ist, Nein zu sagen, weil es noch gar nicht sprechen kann und den Eltern dann zu schildern, hey, du kannst das auch anders lösen und trotzdem deinen Erfolg nicht einbüßen, das fände ich schon auf jeden Fall einen Versuch wert, ihr lieben Zyniker in der Welt da draußen. Das fände ich schon gut, ehrlich. Dafür sollten uns die Kinder einfach auch wichtig genug sein, es zu probieren.
Ja, ich finde auch interessant, dass Sie erwähnen, das steht ja auch in der Studie, dass viele von den InfluencerInnen ja erstmal selber bekannt werden und dann irgendwann Kinder bekommen. Also die fangen nicht als Familien-InfluencerInnen an, sondern das ist dann, das Kind wird dann halt leider auch irgendwie so ein Stück Content, was dann so dazukommt, ne?
Ja, viele der untersuchten Profile, also die waren ja unterschiedlich in der Reichweite. Das war ein ganz klug gewähltes Sample vom Hans-Bredow-Institut und einige waren eben vorher schon sehr reichweitenstark. Und wenn die dann Kinder bekommen haben, dann konnte man auch ablesen, dass die Kinderpostings eine wahnsinnige Reichweite erzeugt haben. Und da ganz besonders die 0- bis 2-Jährigen, also wenn die Kinder 0 bis 2 Jahre alt waren.
Letztes Stichwort, wir haben es ganz am Anfang schon einmal genannt, Jugendmedienschutz, also wirklich ihr direkter Beritt. In der Studie steht auch, eine Möglichkeit wäre, dass man wirklich mehr Möglichkeiten für Aufsichtsbehörden, also für die Landesmedienanstalten zum Beispiel schafft, ordnungsrechtlich vorzugehen. Ist das das, was Sie sich wünschen?
Ich wünsche mir natürlich immer zeitgemäße Vorschriften und ich bin aber auch immer jemand, der sagt, wir können schon auch arbeiten. Allerdings ist das Phänomen Family Influencing im jetzigen Jugendmedienschutzstaatsvertrag einfach nicht angelegt. Es gibt da eine Norm in Paragraph 6, die richtet sich an Werbetreibende, die mit ihrer Werbung Kinder ansprechen. Das ist sehr klar geregelt, das ist nämlich unzulässig. Also man darf nicht werben, sodass quasi die Kinder betteln, oh ja, mach das, weil wenn wir das kaufen, den und den Schokoriegel, dann kriege ich noch einen zweiten geschenkt. So. Es gibt aber keine explizite Regelung im JMStV, wenn die Werbung von Kindern gemacht wird, die sozusagen im Bereich des Family Influencing nicht in einem regulären Filmset sind. Das ist eben ein großer Unterschied zum klassischen Family Influencing, wo man häufig weiß, das Kind wohnt in der und der Stadt, vielleicht sieht das Haus so und so aus, vielleicht kennt man sogar die Straße oder den Ortsteil. Wenn es blöd läuft, auch den Namen. Ne, das ist einfach eine andere Identifizierbarkeit der Kinder, ob sie es wollen oder nicht. Und wenn wir jetzt in den JMStV eine Regelung bekämen, dass wir in solchen Fällen tätig werden könnten, weil wir wüssten, dass es klassisches Family Influencing hierfür gibt, es keine Genehmigung oder Anzeige, ne, das, worüber wir vorhin schon kurz gesprochen haben, dann wäre das sicherlich auch mehr als ein Gedanken wert.
In dieser ganzen doch recht komplexen Gemengelage haben wir ja jetzt auch gehört, ganz verschiedene Ebenen, auf denen das auch stattfindet. Wenn Sie jetzt eine Sache sofort quasi per Fingerschnips ändern könnten, was wäre das?
Ich glaube, dass ich es gut fände, wenn alle Agenturen über Nacht diese Kinderschutzklauseln in die Verträge nehmen und auch ernst nehmen würden, weil damit schon sozusagen ein sehr großer Bereich abgedeckt wäre und dass die Plattformen sich an ihre jetzt schon bestehenden Community Guidelines halten würden. Ich weiß, da habe ich jetzt einen geschummelten zweiten Punkt mit reingepackt, aber vielleicht merkt das niemand.
Cornelia Holsten, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen, hat Spaß gemacht.
In der Beschreibung zu dieser Folge findet ihr selbstverständlich die Links zur Studie und zu den Handlungsempfehlungen der Landesmedienanstalten. Und damit zur Medienkritik. Ich finde es schon immer wieder ein bisschen witzig, welche Formate auf Social Media gut laufen. Streiche zum Beispiel, nur dass sie dort halt Pranks heißen. Mutproben, aka Challenges und erstaunlicherweise auch immer wieder Partyspiele. Irgendwie haben wir anscheinend Lust darauf zu sehen, wie sich nicht nur unsere echten, sondern auch unsere parasozialen Freunde blamieren. Know Your Bro, ein TikTok- und Instagram-Format, was von BR-VolontärInnen rund um die Frage entwickelt wurde, was ist gesunde Männlichkeit heute, basiert augenscheinlich auf einem Spiel, das viele vielleicht von Polterabenden oder Hochzeiten kennen. Zwei Personen, die sich eigentlich gut kennen sollten, bekommen eine Frage gestellt. Eine der beiden Personen antwortet selbst, die andere versucht zu raten, was ihr Gegenüber antworten wird. Wenn die gegebenen Antworten übereinstimmen, ist das ein gutes Omen für die Zukunft. Und wenn sich kein Hochzeitspaar gegenüber sitzt, sondern wie beim BR zwei beste Kumpels, Bros eben, gibt es auch Kohle dafür.
Wie gut kennst du deinen besten Bro? Boah, ist das eine schwierige Frage.
Zwei Freunde.
Ich kenn doch meinen Arsch.
Der kennt mich ja auch von klein auf.
Drei Fragen.
Das ist eigentlich ein No-Brainer.
Von funny bis deep.
Das gibt mir Selbstbewusstsein.
Was schätzt du an mir am meisten, ey?
Ich bin am Zweifeln.
Boah, ich glaube, dass er drauf kommen wird.
Und die Chance auf Cash. Ja.
Know Your Bro zeigt ziemlich gut, wo die Chancen, aber auch die Grenzen solcher Social-Video-Formate liegen. Die Idee ist sehr sympathisch, mit den richtigen Prompts zeigen sich junge Männer von ihrer gefühligen Seite, sprechen über Zukunftsängste und eigene Fehler oder sagen auch einfach mal, wie lieb sie einander haben. Manchmal mit ironischem Schutzmantel, aber oft auch einfach ganz bewegt von Herzen.
Oh Gott, ist das sweet. Crazy.
Das Feld der gezeigten Bros ist gut vermessen, sowohl vom Alter als auch von den Hintergründen. Von Patrick und Jorge, zwei Normalos mit Latino-Wurzeln, bis zu Mari und Jensen, den Social-Media-Botschaftern des Landes Bayern, ist alles dabei. Aber man hat auch nur 1:30 Zeit, was für ein Social-Video schon viel ist, um sich diesen Menschen zu nähern, von denen man eventuell noch nie gehört hat. Wie groß ist der Hook da wirklich? Im endlosen Scrollen an einem solchen Gameshow-Video hängen zu bleiben, wenn man die Leute nicht kennt und dann vielleicht sogar gezielt wiederzukommen, um andere Antworten von anderen Leuten zu hören, die man noch weniger kennt. Nur um sich ein bisschen gesunde Männlichkeit abzuholen? Ich befürchte, eher gering. Das zeigen aktuell auch die Follower, Likes und Kommentare des jungen Formats. Know Your Bro ist die Art Spiel, die Content Creators auch ganz von selbst auf ihren Accounts spielen würden, ohne dass der BR sie dafür ins Studio einladen muss. Vielleicht reicht es ja, dass der Sender den Gedanken ins Netz gepflanzt hat. Möge er sich verbreiten und überall aufgehen. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns eine E-Mail an medien@epd.de oder kommentiert unsere Beiträge auf Social Media. Ihr findet EPD Medien auf LinkedIn, das Grimme-Institut auf Instagram, LinkedIn und Threads. Mich findet ihr außerdem auf Blue Sky. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, empfehlt uns überall weiter, wo ihr könnt, bitte. Erzählt einem Freund oder einer Freundin von dieser Folge oder schickt sie eurem Lieblings-Family-Influencer. Und wenn ihr das nicht schon getan habt, abonniert den Podcast. Wir haben jeden Monat neue interessante Themen und Gäste und Kritiken. Die nächste Folge von Läuft, dann entsprechend in einem Monat. Bis dahin, gönnt euch gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme Institut im Jahr 2026. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.